StudiCast, der Studentenpodcast von StudiBuch.
Herzlich willkommen zu Folge 13 im StudiCast. Mit Christian Hutter ist heute ein leidenschaftlicher Betriebswirt zu Gast in unserem Podcast. Bereits 3 Unternehmen hat dieser junge Mann gegründet und über eins davon spricht er in dieser Folge, nämlich das Tal der Liebe. Für ihn ist dieses Unternehmen eine echte Herzensangelegenheit. Heimat und deren Produkte. Diese beiden Dinge möchte Christian mit seinem Startup wieder größer machen. Was sich dahinter verbirgt und wie er das vorhat, das erzählt er uns jetzt. Viel Spaß damit! Christian Hutter ist bei mir. Herzlich willkommen, Christian. Freue mich sehr.
Hallo Daniel.
Dass es geklappt hat. Ich habe dich 2019 war es bei einem Gastvortrag an der Uni Hohenheim gesehen und mir war relativ schnell klar, dass das, was du bist und das, was du machst, für mehr Menschen als den Audimax in Hohenheim interessant sein kann. Und deshalb finde ich schön, dass wir dich heute hier im Podcast haben. Und ich möchte heute mit dir über eines deiner 3 Unternehmen sprechen, das, glaube ich, für dich eine echte Herzensangelegenheit ist, über das Tal der Liebe. Christian, du bist Unternehmer durch und durch, du bist aber auch deiner Herkunft sehr verbunden. Was bedeutet Heimat für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Heimat ist, glaube ich, da, wo man sich zu Hause fühlt, wo man sich wohlfühlt, wo man verwurzelt ist. Und das ist bei mir eben Baden-Württemberg, da mein Elternhaus bei Benningen ist. Es liegt im Landkreis Ludwigsburg und deshalb lag es damals für mich auch sehr nahe, an die Universität Hohenheim zu gehen, die sehr gut im Bereich Wirtschaftswissenschaften aufgestellt ist. Und ja, bin deshalb auch noch immer in Stuttgart jetzt ansässig und deshalb meiner Heimat treu geblieben.
Immer noch treu geblieben. Welchen Stellenwert hat Heimat in deinen Augen denn heutzutage noch? Also meine Generation, die strebt ja eher danach, unterwegs zu sein, die Welt zu entdecken. Das hat natürlich auch seinen Reiz. Aber manchmal hat man so das Gefühl, da scheint irgendwie nicht mehr so viel Platz für Heimat zu sein. Wie empfindest du das?
Ja, ich denke mal, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man es sieht. Selbstverständlich bin ich auch sehr aufgeschlossen und will die Welt erkunden und vieles draußen sehen. Auf der anderen Seite ist es immer wieder schön, nach Hause zu kommen, da wo man eben verwurzelt ist, wie ich gerade eingangs schon angesprochen habe. Ja, wenn man da eben viele Freunde hat, die Familie und so weiter. Und ja, um jetzt auch den Sprung natürlich ein bisschen Richtung dem Thema Lebensmittel zu schlagen, gibt es ganz viele tolle Dinge in der Heimat. Also man muss gar nicht so weit gehen, um viele tolle Leckereien, Delikatessen vorzufinden. Und das sieht man ja auch im Trend der letzten Jahre, dass die Menschen viel stärker wieder heimatbewusst werden, auf regionale Lebensmittel achten. Und ja, das habe ich eben jetzt auch versucht, die letzten Jahre mit Tal der Liebe, mit meinem Startup aufzugreifen.
Wer oder was hat dir denn den Wert von Heimat vermittelt? Also war das die Familie? Waren das Freunde? Was treibt dich immer noch in die Heimat zurück?
Gut, ist eine sehr gute, schwierige Frage. Ich denke, da könnte man wahrscheinlich hier viele eurer Podcasts alleine damit füllen, mit dieser Frage. Ja, sicherlich ist es die Familie, die ja natürlich hauptsächlich prägt. Das Thema Erziehung, wie ist man aufgewachsen, wie ist man verwurzelt, welche Anlaufstellen hat man zu Hause. So ist es auch bei mir. Also ich habe heute noch um die 10 sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich mich alle 2 Wochen treffe. Da war ich mit vielen auch schon im Kindergarten zusammen, im Sandkasten gespielt, in der Schule, habe mein Abi gemacht und dann ist jeder so ein bisschen seine Richtung gegangen, aber wir haben uns nie aus den Augen verloren. Man ist immer wieder nach Hause gekehrt und hat sich eben wochenends getroffen und das machen wir heute noch und das ist einfach schön, solche langjährigen Beziehungen und Freundschaften aufrechterhalten zu können.
Ist es schwieriger geworden, Heimat zu vermitteln?
Ich denke, das kommt auf den Einzelnen an. Also ich bin damit groß geworden, deshalb ist es für mich vielleicht nicht so schwierig, jetzt mit anderen Gleichaltrigen oder Jüngeren, die vielleicht auch mehrmals umgezogen sind, die vielleicht nie so eine richtige Heimat hatten. Das gibt es ja auch immer wieder, wenn man verschiedene Storys hört. Die hatten es sicherlich schwieriger. Für mich hat es immer irgendwie ein Stück weiter zugehört. Bin sehr froh und stolz drauf, dass ich hier in der Gegend aufwachsen durfte, in einem sehr wohlhabenden Bundesland. Schauen wir in andere Länder der Erde, der Welt, dann hätte es mich sicherlich auch deutlich schlechter treffen können. Von daher bin ich froh, dass ich hier zu Hause bin.
Also die Vermittlung von Heimat anspruchsvoll und dennoch das Tal der Liebe zu neuem Leben erweckt, kann man ja vielleicht so sagen. Wir müssen ja zunächst mal über den Namen sprechen, Tal der Liebe. Das ist ja jetzt nichts frei Erfundenes, sondern dieses Tal gibt es ja tatsächlich. Erklär uns doch mal, was verbirgt sich hinter dem Tal der Liebe?
Ja, das gibt es tatsächlich. Als ich damals die Idee hatte und es ganz gespannt meinen Kumpels erzählt habe, ja, ich gründe jetzt hier ein Startup namens Tal der Liebe, habe noch gar nicht genau erzählt, was sich dahinter verbirgt. Dann hatten natürlich viele das Ganze assoziiert, dass ich jetzt irgendwie Sexspielzeug verkaufe. Das fand ich spannend, ja, weil es irgendwie nochmal so einen anderen Touch hatte. Es war ein bisschen spannend. Man wollte wissen, was verbirgt sich dahinter. Aber nein, bei Sexspielzeug hätten wir sicherlich vielleicht bessere Margen im Bereich Lebensmittelhandel. Das Bodwartal zwischen Heilbronn und Ludwigsburg wird historisch Tal der Liebe genannt. Ich habe damals auch sehr viel recherchiert. Da gibt es einen Text, auch ein Lied, glaube ich, das über Natur, Kultur, die Menschen, Tradition, Handwerk eben berichtet im Bodwartal. Ich weiß nicht, ob du das Bodwartal selber kennst.
Ja, ich kenne es ein bisschen, weil ich eine Zeit lang zwischen Sinsheim und Stuttgart gependelt
bin.
Und dann fährt man da immer so ein bisschen über Besigheim, die Weinberge und
sowas. Dann kennst du es ein bisschen vertraut. Und da gibt es eben auch die Burg Lichtenberg, das ist eine der ältesten Stauferburgen Deutschlands. Und dort haben wir eben unser erstes Produkt angepflanzt, nämlich unsere Lichtenberg-Linsen, gleichnamig eben der Burg Lichtenberg. Das hat eigentlich alles angefangen, wenn man nochmal ein Stückchen zurückgeht, auf der familieneigenen Obstwiese bei uns in Benningen zu Hause, die wir schon viele Jahre in der Familie eben halten, wo es immer wieder darum geht, Bäume zu schneiden, Früchte zu ernten. Und da haben wir schon früher sehr viel, also gerade mein Opa und mein Vater, eben Schnaps selbst gemacht, gebrannt. Dann hat die Mutter schon früh immer Marmeladen selbst eingemacht. Es gab im Sommer bei den Geburtstagen, gab es immer selbstgemachten Kuchen mit Früchten von der Obstwiese. Und ja, da gab es dann eben noch zusätzlich einen Acker, der sozusagen von meinen Großeltern an meine Eltern übertragen wurde. Und dann hat sich eben die Frage gestellt, was machen wir jetzt mit diesem Acker? Und da es jetzt nicht direkt am Ortsrand liegt, also kein Bauland wird und kein Bauland ist, war relativ schnell klar, wenn, dann macht nur Sinn, selber was anzupflanzen. Und als gute, echte Schwaben schmeckt uns natürlich Linsen und Spätzle. Und so sind wir drauf gekommen, dass wir einfach mal mit einem befreundeten Landwirt anfangen, dort Linsen zu pflanzen. Und da haben wir dann aber relativ schnell feststellen müssen, dass der Acker ungeeignet ist, weil der Boden zu gut war. Linsen brauchen schlechte, karge Böden. Und so haben wir eben dann mit einem Landwirt oder mit verschiedenen Landwirten dann getauscht und pflanzen jetzt eben im Bodwartal unsere Lichtenberg-Linsen an. Genau, und die haben wir dann anfangs Tal der Liebe-Linsen genannt, weil sie eben aus dem Bodwartal kommen. Und so ist das ganze Kind eigentlich erst entstanden.
Gaumenfreuden nennt ihr sowas unter anderem bei euch. Wie würdest du denn einem waschechten Stadtkind erklären, warum er im Supermarkt zu einem Produkt von Tal der Liebe greifen sollte?
Ja, du hast eigentlich die Einleitung schon selbst gegeben. Thema Heimat, Region. Wir haben sehr kurze Fahrtwege. Also unsere Produkte legen keine zig Kilometer zurück und werden dreimal um die Welt gekarrt. Denn viele Produkte heute, die sind zwar mit Bio gekennzeichnet, wenn man aber mal den Weg anschaut, den die zurücklegen, bis sie wirklich im Laden sind, dann stelle ich mir die Frage, ob das wirklich noch Bio ist. Und über die eigenen Linsen, also zunächst war es, wie du auch angesprochen hattest, ja schon eine Herzensangelegenheit, so ein Projekt einfach mal selber anzugehen und zu entwickeln. Und ja, bei dem ganzen Aufbau hat sich für mich natürlich dann auch stark rauskristallisiert, dass man nicht weit gehen muss, tolle Dinge vor Ort zu finden. Also wir arbeiten ja auch mit vielen Manufakturen, Landfrauen, Bauern zusammen, die wirklich Top-Qualität produzieren. Und ja, das hat schon so ein bisschen den Antrieb gegeben, hier was aufzubauen. Mir ist damals bei der Recherche aufgefallen, dass es eben in den verschiedenen Supermärkten keine wirkliche regionale Marke gibt. Vereinzelt gibt es das natürlich schon und es gibt auch einzelne regionale Produkte, aber es gibt keine wirkliche Marke mit einem breiten Produktsortiment.
Zweite, das heißt, das war so der Key, wo du gesagt hast, okay, da sehe ich jetzt das Potenzial irgendwie.
Das war einer der USPs. Der zweite Punkt war sicherlich, dass viele der tollen Hofläden, die man ja auch so kennt vom eigenen Heimatort vielleicht, die haben immer eine wirklich Top-Qualität, aber die Aufmachung deren Produkte ist meistens nicht gerade sexy. Das sieht sehr, ja, selbstgemacht aus. eigentlich sehr authentisch, aber wenn man so ein Produkt verschenken will, soll es ja auch ein bisschen was hermachen.
Ja.
Also war für mich der zweite Punkt, ich brauche ein sehr hochwertiges, tolles Produkt, aber auch in einer edlen, ansprechenden Verpackung. Und drittens ist natürlich, ja, meine Generation, du bist wahrscheinlich noch stärker jetzt mittlerweile involviert, weil du noch mal ein paar Jährchen jünger bist. Aber das Thema Online-Medien, wo wir jetzt auch stärker reingehen werden, das haben natürlich so Hofläden relativ wenig auf dem Schirm. Und das sind eigentlich drei so Punkte, die für mich Ausschlag gegeben haben, hier was aufzubauen. Ja, und habe dann relativ schnell versucht, mal ein Logo zu kreieren. Da haben wir ja so ein Herz gestaltet. Das kann man ja unter www.talderliebe.com mal anschauen, wo so ein Weg oder ein Fluss durchgeht und sozusagen in das Tal einschneidet. Also unseren Namen Tal der Liebe auch schön visualisiert. Ja, und nach mehrmaligem Anschauen habe ich gewusst, es bleibt nicht nur bei Linsen.
Ja, mir ist ein Punkt deiner Philosophie noch aus diesem Gastvortrag hängen geblieben, und zwar, dass sich Masse und Qualität ja ab einem gewissen Zeitpunkt so ein bisschen beißt, dass das dann nicht mehr unbedingt vereinbar ist, und das unterscheidet dich ja vielleicht auch zu anderen Branchen, die uns weismachen wollen, dass sowas Hand in Hand geht. Aber du sagst ja, bis zu einem gewissen Punkt kann man einfach nur Qualität leisten oder kann man das nur miteinander vereinbaren. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, was da der Gedanke dahinter ist und warum da vielleicht auch ein Unterscheidungsmerkmal zu klassischen Marken im Einzelhandel liegt?
Ja, also wir schreiben uns ganz klar auf die Fahnen, dass der überwiegende Teil zumindest unserer Produkte ja stark Handarbeit getrieben eben ist und von Hand abgefüllt und von Hand produziert. Das geht natürlich, wie du gerade selbst sagst, bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann wird es dann unglaubwürdig. Also wenn ich mal Millionen an Gläschen Marmelade produziere und vertreiben würde, dann stellt sich schon die Frage, wie viele Leute müssen denn da sitzen, dass das überhaupt produziert werden kann. Also von daher möchte ich schon irgendwo wachsen bis zu einem gewissen Grad, aber dennoch klein und fein bleiben, solange es halt auch noch dann wirklich unseren Anspruch bedient. Das Thema Handarbeit, wenn es irgendwann dann maschinell wird, dann kann ich das natürlich dann nicht mehr so nach außen kommunizieren.
Das heißt, wie viele Menschen sind da gerade bei dir beschäftigt in der Produktion?
Gut, wir arbeiten ja mit vielen Lieferanten zusammen, Hofläden, Bauern, hatte ich angesprochen. Und da geht es eben darum, das Ganze jetzt sukzessiv aufzubauen. Wir sind natürlich noch am Anfang, also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das ist alles noch sehr gut leistbar. Da muss man sich zu einem anderen Zeitpunkt dann mal Gedanken machen, wenn es mehr werden sollte. Im Moment betreibe ich das ja nebenher, also ist nicht mein Hauptberuf. Und versuche jetzt eben organisch zu wachsen, also nicht à la Höhle der Löwen oder welche anderen Formate es da gibt, dann mit Investorengeldern das möglichst schnell groß zu machen und irgendwie zu verkaufen oder an schnelles Geld zu kommen, sondern ganz, ganz langsam und strukturiert zu wachsen. Ja, und da kommt es dann eben drauf an, wie weit man gehen kann. Und wenn man dann an Grenzen kommt, muss man eben schauen, ob man sich dann nach einem zweiten Lieferant schaut. Und ich sage auch ganz klar, wenn die Marmelade, die jetzt zum Beispiel saisonal bedingt nur eine Zeit eben verfügbar ist, dann kann es auch mal sein, dass ein Gläschen halt im Regal fehlt und eine Zeit lang halt nicht verfügbar ist.
Stimmt, du hast auf deiner Website gesagt, mit der Natur zu arbeiten heißt aber auch, dass es nicht immer alles geben kann. Heißt das im Umkehrschluss, wir muten unserer Natur manchmal zu viel zu, wir nehmen sie zu sehr in Anspruch?
Absolut, also wenn Sie sich das Thema Nachhaltigkeit anschauen, da wird ja immer gerne das Beispiel mit dem Wald gebracht, der abgeholzt wird. Und nachhaltig ist es dann, wenn in entsprechender Zeit auch wieder Bäume nachkommen können. Und wenn wir natürlich hier die Umwelt, die Natur und die Erde zu stark belasten, dann wird es irgendwann nicht mehr funktionieren. Da kann man natürlich auch, wenn Meere überfischt werden, sich anschauen. Und da muss man schon schauen, dass man eben das, was es gibt, dass man mit dem arbeitet. Und dann eben auch auf saisonale Themen zurückgreift und nicht im tiefsten Winter dann eben die Erdbeere haben muss.
Wenn man sich die Philosophie anschaut, bin ich noch über einen interessanten Satz gestolpert. Auch wenn es nicht in die Zeit zu passen scheint, lassen wir es uns nicht nehmen, noch an Werte zu glauben. Wo siehst du denn diesen Werteverfall genau?
Das zeigt sich doch allein schon, wenn ich im Supermarkt bin. Also erstens mal die Auswahl. Wenn ich da vor dem Marmeladeregal stehe oder vor dem Joghurtregal, egal was, dann haben wir ja heutzutage eine Bandbreite. Das ist unglaublich, dass man eigentlich erstmal vor Ort eine halbe Stunde Zeit braucht, um seine richtige Marmelade oder Joghurt zu finden. Der zweite Punkt ist, dass wenn ich mir die Preise anschaue, dann stellt sich doch für mich allein schon die Frage, kann es sein, dass eine Marmelade 1,50 Euro kostet? Wie funktioniert sowas? Also ich bin mit den Landfrauen natürlich draußen auch auf den Feldern und schaue denen über die Schulter, wie das alles vom Prozess her abläuft. Und alleine Früchte pflücken, dann von Hand ausschneiden, waschen, putzen, einkochen, abfüllen, Deckel drauf, bekleben. Also wenn ich alle Prozessschritte mal aufsummiere, dann sieht man relativ schnell, dass so ein Gläschen keine 1,50 kosten kann und es bei uns eben auch nicht tut. Und ich denke, draußen, ja, die Menschen sind langsam, findet schon so ein gewisser Wandel statt, dass man bereit ist, auch mehr Euros für ein gutes Produkt auszugeben. Und ich denke, der Trend hat das eingesetzt und wird auch noch weiter an Fahrt aufnehmen.
Auch in der Politik in diesen Tagen irgendwo ein Thema, Lebensmittelpreise. Das heißt, das ist für dich auch ein Schritt in die richtige Richtung, auch in die Richtung, in die ihr gerne möchtet, dass die Qualität dieser Produkte wieder mehr wahrgenommen wird und auch wahrgenommen wird, dass Qualität ihren Preis hat.
Definitiv, also wir arbeiten mit unseren Lieferanten Hand in Hand. Das heißt, klar möchte ich natürlich gute Einkaufspreise erzielen, weil davon natürlich maßgeblich auch meine Marge abhängt, die ich selbst dran verdiene. Und ich möchte das Ganze ja nicht nur zum Zeitvertreib machen, sondern ich möchte damit schon, bin auch Unternehmer, Geld verdienen. Auf der anderen Seite sage ich, gute Arbeit muss belohnt und bezahlt werden. Und deshalb bin ich natürlich nicht einer der großen Discounter, der hier bis zum letzten Cent versucht, alles rauszuquetschen. Also der Lieferant muss natürlich an seiner Leistung schon auch entsprechend verdienen, sonst macht er irgendwann zu und ich habe keinen Lieferanten mehr. Das sieht man auch bei den ganzen Bauern mit Milchvieh und Co., wo die Milchpreise entsprechend die letzten Jahre immer weiter in den Keller gegangen sind, viele Höfe aufgeben mussten. Da stellt sich die Frage, wie geht es weiter und möchte ich das unterstützen?
Was dem Ganzen vielleicht auch noch so ein bisschen Charme verleiht, ist die Tatsache, dass du ja selber noch ein bisschen in der Produktion involviert bist. Du musst ja einmal im Jahr mindestens zur Ernte ran mit der Familie, hattest du damals erzählt.
Genau, das war jetzt auch erst letztes Wochenende wieder. Also bei uns in der Family, also ich habe eine Schwester, gibt es meistens so, ja, ich sag mal ganz grob 3 bis 5 Einsatztermine bei uns auf der Obstwiese. Da geht es hauptsächlich darum, eben Bäume zu schneiden, natürlich das Schnittgut dann zusammenzufahren und wegzubringen. Das muss eben gemacht werden. Und wenn man heute durch die Lande fährt, gerade auf den Wiesen und Feldern, dann sieht man natürlich, dass viele von diesen Obstwiesen auch gar nicht gepflegt sind. Das finde ich toll, dass unser Vater uns da natürlich auch entsprechend einspannt. Alleine ist sowas kaum zu bewerkstelligen. Und das sieht man dann eben auch, dass viele von diesen, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, Stückler, dann auch verkommen teilweise. Und das ist sehr schade.
Das heißt, es bedeutet dir dann auch sehr viel. Also diese 3 bis 5 Termine. Du bist auf der einen Seite Unternehmer und hast sehr viel im Büro zu tun und dann wieder so in der Natur zu sein. Das heißt, du nimmst dir diese Zeit auch. Du bist auch an allen 5 Terminen da.
Also so gut es geht, ja. Also wenn
Ja.
jetzt nicht kein Termin dabei ist, der sich wirklich nicht umlegen lässt. Klar, manchmal, wenn man eine harte Woche hat und man muss dann natürlich noch samstags dann relativ zeitnah auf die Obstwiese, da macht man natürlich nicht jedes Mal einen Freudensprung. Wenn man aber dann dort ist und das mit der Family entsprechend gestaltet, Schwager noch dabei ist und Co., dann macht es auch Spaß. Also wir bereiten es dann so auf, dass die Mutter meistens dann auch was Gutes zum Essen kocht. Und wir haben so ein kleines Häuschen dabei, wo man noch zusammensitzt, das ein oder andere Bierchen oder auch Gläschen Wein trinkt. Und es gibt dann dem Ganzen schon nochmal irgendwie eine runde Note, einen guten Abschluss. Und dann macht es auch Spaß, wenn man gesehen hat abends, was man gearbeitet hat. Ein Spruch von meinem Vater ist immer, wenn du hier auf der Obstwiese ein paar Einsätze bringst, dann kannst du dir das Fitnessstudio sparen. Da hat er nicht ganz Unrecht. Also ich bin schon das ein oder andere Mal dann am nächsten Tag auch mit Muskelkater aufgewacht.
Das Tal der Liebe ist ja in den letzten Jahren dann auch sukzessive Richtung Einzelhandel gewandert. Auch viele Studenten wandern nach ihrem Studium in den Einzelhandel, studieren vielleicht auch sogar schon dual bei einem der großen Player hier in Deutschland. Wie bist du denn vorgegangen? Wie schafft man es, in dieses Riesenfeld einzutauchen?
Das ist auch wieder eine spannende Frage, weil im Leben kommt immer alles anders, als man es plant. Ich hatte damals das Ganze einfach nur als Spaß an der Freude, sage ich mal, aufgebaut und wollte eigentlich zunächst nur einen Online-Vertrieb machen. Es gab damals einen Presseartikel in der Marbacher Zeitung mit der Überschrift Tal der Liebe, jetzt geschützter Markenbegriff. Christian Hutter gründet Startup für regionale Delikatessen. Und auf diesen Zeitungsartikel hin hatte sich ein privater Edeka-Markt aus der näheren Umgebung gemeldet und hat eben angefragt, ich soll doch mal vorbeikommen und die Produkte präsentieren. Und so ging das Ganze mit dem Lebensmitteleinzelhandel eigentlich erst los. Geplant war das von meiner Seite so eigentlich bislang oder bis dato gar nicht.
Das heißt, du hattest eine ganz andere Strategie gefahren. Bereust du es im Nachhinein, dass es so gekommen ist? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ich denke, das kommt immer auf die Situation an. Also man kann nicht immer alles planen und es kommen immer wieder neue Herausforderungen und Hürden, die man halt nehmen muss. Ja. Und ich fand es damals sehr spannend, dass mich ein Edeka anfragt, ob ich da Lust hätte mitzumachen. Da kam dann auch schon wieder das nächste Problem, dass man mit Einzelprodukten nachher in dem großen Regal verschwindet. Dann wurde gefordert, dass man Display zur Verfügung stellen, Displays drucken. Da brauchst du natürlich aber auch gleich eine große Menge, damit das einzelne Display dann im Verhältnis halt nicht so sehr teuer ist. Und da ging es los, nach Displays zu suchen. Da haben wir dann glücklicherweise ein ganz geschicktes Regal gefunden, wo wir selber oben Aufsätze drauf basteln und so weiter. Ja, aber das waren alles Hürden, die man nehmen musste. Also kamen immer wieder neue Aufgaben auf einen zu, mit denen man so nicht gerechnet hat. Und auf der einen Seite war es schon ein bisschen lästig, weil man dachte, so jetzt ist man irgendwie am Ziel angekommen und dann kommt aber wieder irgendwie so ein Querschießer und man muss dann trotzdem wieder als Startup versuchen, dynamisch, sage ich mal, innovativ versuchen, mit wenig Geld irgendwie was Geschicktes zu basteln, damit es funktioniert.
Und Startup bedeutet dann auch zum Beispiel, das hattest du ja erzählt, selber die Läden anfahren, das heißt eigenen Transporter und dann bist du quasi den Edeka XY angefahren.
Genau, also ich hatte damals natürlich, bin ich dann auf diesen einen Edeka zu und hab da die Produkte mal platziert als Testballon und fand es dann sehr spannend. Das lief auch sehr gut an und dann kamen auch weitere Edekas teilweise auf einen zu, die es natürlich mitbekommen haben. Zum anderen bin ich natürlich auch Vertriebler durch und durch und mir macht es Spaß, eben rauszufinden, Mensch, wie komme ich da jetzt an den Mann? Und bin dann ja auch auf eigene Läden selbst, also auf andere Läden selbst zugegangen. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, irgendwann kommt man natürlich in die Grenze, dass es mit dem normalen PKW nicht mehr machbar ist. Hab dann eben ja auch so einen alten Post-Sprinterbus zugelegt. Ja. Und den wir natürlich auch für unsere Messen gut gebrauchen können. Und so hat das ganze Thema LEH gestartet. Man muss aber nochmal unterscheiden. Bei den Märkten gibt es sogenannte private und Regiemärkte. Private Märkte sind quasi von den Inhabern selbst geführt. Mhm. Die Regiemärkte werden von den jeweiligen Zentralen ausgerichtet. Und um eben in diese zentrale Märkte reinzukommen, dafür brauche ich eine Listung. Also da muss ich in der Zentrale mit meinen Produkten, Preisen und Co. muss ich gelistet sein. Und dafür gibt es natürlich eine ganz, ganz lange Liste an Anforderungen, die wir jetzt zum Glück im letzten Jahr 2019 erfolgreich genommen haben.
Jetzt gibt es in so einem Supermarkt 1000 Produkte, Farben, Designs. Wie sticht man da heraus? Wie schafft man es, die Werte, für die ihr steht, zu transportieren? Weil der Konsument schaut ja meistens immer geradeaus. Das heißt, die Produkte, die oben oder unten stehen, die haben es ohnehin schon schwieriger. Und dann auch noch irgendwie so viele andere Faktoren, die den Konsumenten irgendwie beeinflussen. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also wie gesagt, Stichwort Display. Also wir haben in den Märkten ein Regal stehen. Natürlich versuchen wir da den besten Platz zu ergattern, in Abstimmung mit den jeweiligen Marktleitern. Das funktioniert natürlich nicht immer, weil wir nicht der einzige Lieferant mit Display sind. Ja. Aber wir versuchen natürlich, dass wir einen guten Platz haben, wo natürlich die ganzen Kunden auch vorbeilaufen. Unser Regal, denke ich, sieht sehr hochwertig aus. Bei uns auf der Internetseite findet man ja auch verschiedene Bezugsquellen. Da stehen auch Märkte schon ein paar drauf. Da kann man sich das mal anschauen. Und ja, wir haben so einen Aufsatz oben drauf gebastelt, also wo so die Landschaft drauf ist. Unser Herz auch an beiden Seiten vom Regal mit der Aufschrift Handgemachte Delikatessen aus Baden-Württemberg. Mhm. Und mit diesem Slogan, da haben wir eigentlich versucht, alles zu sagen. Also handgemacht eben, traditionelles Handwerk, dass es wirklich von Hand gemacht ist nicht maschinell, in kleinen Chargen. Delikatessen steht eben für das Thema Qualität, sehr hochwertig. Beispielsweise hat unsere Marmelade 70% Fruchtanteil. Wenn du mal bei anderen Marmeladen im Supermarkt schaust, dann musst du froh sein, wenn 45% oder 50% drin sind. Also das Thema Qualität, Hochwertigkeit. Und eben aus Baden-Württemberg, das ist die Region, die wir für uns definiert haben, was für uns Region bedeutet. Wir wären gerne noch vielleicht stärker auf das Thema Landkreis runter, aber da wird es dann natürlich schwer, dass man da auch alles vorfindet.
Wie kann man denn Qualität schon vor dem ersten Probieren erfahrbar machen? Oder mal ganz platt gesagt, warum sind denn Linsen sexy? Wie kann man das den Menschen schon vor dem ersten Probieren schmackhaft machen?
Gut, also ich denke, das Thema Linsen ist in den letzten Jahren wie viele andere Hülsenfrüchte stark am Kommen. Wir sind stolz drauf und glücklich, dass wir mit dem Hans-Peter Grandl von Grandls Hofbräuzelt einen tollen Partner gefunden haben, bei dem es zum Beispiel unsere Linsen zum Probieren gibt. Sowohl auf dem Frühlingsfest als auch auf dem Cannstatter Volksfest. Da gibt es quasi das Tellergericht, Linsen mit Spätzle.
Bist du da aktiv auf Grandls zugegangen oder welche Idee hat er dahinter gesteckt?
Wir kannten uns schon davor und ich bin mit ihm da mal ins Gespräch gekommen und dachte eben, naja, das wäre doch für beide Seiten ein Mehrwert. Für uns natürlich in einem der, ja, wenn nicht dem stärkst frequentierten Zelt in Stuttgart auf dem Wasen, mit einem Produkt vertreten zu sein. Auf der anderen Seite ist Hans-Peter Grandl, auch wenn man die ganzen letzten Jahre anschaut, oder die vielen letzten Jahre, immer einer der Innovatoren und Vorreiter, wenn es um verschiedene neue Themen geht. Und so hat er auch vor vielen Jahren schon begonnen, das Thema Regionalität und Heimat zu spielen. Er arbeitet hier auch mit der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall auch zusammen und hat dort von dort auch eben verschiedene Produkte im Angebot. Und ja, uns hat es gefreut, dass er bei den Linsen dann zu Teil der Liebe gegriffen hat.
Geht das dann auch über das Engagement beim Grandls hinaus? Also du hast vorhin Messen angesprochen. Was oder an welchen Stellen arbeitest du quasi, dass du Teil der Liebe bekannt machst?
Also Messen sind das eine. Da machen wir hauptsächlich immerhin bei der Kulinartmesse im Frühjahr und im Herbst hier in Stuttgart mit. Mhm. Letztes Wochenende waren wir bei den Weinlesetagen in Marbach am Neckar. Und dann schauen wir eben, wo wir sonst noch punktuell mitmachen. Das ist natürlich deshalb toll, weil da halt auch genau das Publikum dann eben kommt, das nach solchen Produkten sucht. Ansonsten ist für mich natürlich Akquise und Vertrieb jeden Tag, wenn ich aufstehe. Ich treffe immer wieder viele neue Menschen, sei es jetzt in meinen sonstigen Tätigkeiten oder auch privat, denen ich das erzähle. Ja, du siehst wahrscheinlich auch meine Begeisterung jetzt noch nach 2,5, 3 Jahren. Ich sprühe da schon und strahle das, glaube ich, auch aus, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht. Und wenn die Leute halt, die müssen einfach mit den Produkten in Berührung kommen. Gibt ja das alte Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja. Und deshalb muss ich eben schauen, dass die Leute es zumindest mal probieren. Und wenn sie dann davon überzeugt und begeistert sind, dann werden sie es auch wieder kaufen. Wir wollen künftig, wenn wir jetzt in zusätzliche weitere Märkte reinkommen, wollen wir auch immer mit einem kleinen Verkostungsstand quasi auf uns aufmerksam machen, damit die Leute auch ausgewählte Produkte hier probieren können.
Und das heißt, euch gibt es dann bald auch in mehr Läden noch als bislang?
Ja, wir haben jetzt letztes Jahr den IFS International Featured Standard Broker gemacht. Das ist eine Auflage eben für so eine Listung. Das ist eine Zertifizierung, die haben wir erfolgreich abgelegt, neben vielen anderen Dingen, und sind jetzt seit Mitte Dezember bei der Rewe gelistet. Hier im Umkreis von, ich sag mal so 50 bis 80 Kilometer. Das ist ein Einzugsgebiet von ca. 150 Märkten, auf die wir jetzt eben zugehen können. Und da wird sicherlich der ein oder andere Interesse haben, wo wir dann auch reinkommen werden.
Ich glaube, du hast klare Ziele, was dieses Unternehmen angeht. Welche Vision hast du denn für Tal der Liebe? Wohin soll sich dieses Unternehmen entwickeln und wohin vielleicht auch nicht?
Also ich habe mit vielen Marktleitern gesprochen, in den Märkten, wo wir schon sind. Gerade auch zu so Produkten von beispielsweise Höhle der Löwen, weil das eine der wenigen Sendungen ist, die ich im TV anschaue, weil heutzutage kommen ja nur noch komische, also das Unterhaltungsprogramm ist schon sehr komisch geworden. Und da ist für mich eigentlich nicht mehr viel Brauchbares dabei. Die Sendung mag zwar teilweise vielleicht ein bisschen gestellt und inszeniert sein, dennoch macht es mir Spaß, da zuzuschauen, weil das sind immer Leute, die irgendwo was aus dem Hobby raus entwickelt haben. Also wenn ich mir das auch anschaue, das sind meistens immer 2- oder 3er-Teams. Ich war jetzt in dem Fall alleine. Das heißt, ich habe jetzt nicht so diesen direkten Sparringspartner, der vielleicht manchmal ganz gut gewesen wäre. Da übrigens hat dann auch die Familie natürlich herhalten müssen für viele Fragen und Rückfragen und Ideen, Anregungen. Und das schaue ich immer ganz gern an. Und da hat es immer ein paar tolle Dinge dabei. Doch wenn ich jetzt mal so Produkte aus dem Lebensmitteleinzelhandel nehme von Höhle der Löwen, dann habe ich von sehr vielen Marktleitern eben gehört, dass das einen absoluten Run 6, 8 oder 10 Wochen lang gab, aber danach war das Produkt im Markt halt tot. Mhm. Und da stellt sich für mich die Frage, will ich jetzt halt so einen kurzfristigen Erfolg haben oder will ich das Ganze halt sachte aufbauen? Und das Letztere ist natürlich mein Ziel, dass ich jetzt nicht da übers Ziel hinaus schieße, sondern wirklich ganz ruhig und gelassen das aufbaue. Da werden sicherlich in Märkte, in die wir reinkommen, da werden wir auch uns aus dem einen oder anderen auch wieder verabschieden werden, weil es vielleicht gerade im ländlichen Bereich sind unsere Produkte vielleicht auch teilweise zu teuer, das mag sein. Also es wird nicht an jeder Stelle funktionieren, das weiß ich, bin ich mir auch bewusst. Und jetzt muss man einfach mal gucken. Also da ich zuvor ja, also ich bin ja Diplom-Ökonom, habe also mit dem Lebensmittelhandel davor noch nicht viel am Hut gehabt, eigentlich gar nichts. Für mich ist es deshalb auch ein Trial and Error, also probieren, auch scheitern müssen und ja, wieder aufstehen und weitermachen. Also ich kann es selber noch nicht genau sagen. Die Richtungen, die ich jeweils eingeschlagen habe, die haben sich jetzt so oft verändert. Deshalb tue ich mir schwer, da wirklich so eine Vision, sage ich mal, an die Wand zu malen. Ja, wir bauen das jetzt sukzessive auf, wir haben unsere Ziele gesteckt, schauen, was wir davon erreichen können und dann sieht man weiter.
Aber du bist mit Herzblut dabei, das merkt man, das, und das macht dir auch richtig viel Spaß. Ich hätte zum Abschluss noch ein kleines Gedankenspiel, das ist ein bisschen fies. Du darfst auf eine einsame Insel ein Produkt von Tal der Liebe mitnehmen. Welches wäre das?
Oh, das ist wirklich schwierig. Auf eine einsame Insel.
Die Frage, was braucht man da? Was
dann? Ja, dann wahrscheinlich die Flasche Schnaps. Ja, es ist schwierig. Also es lässt sich so nicht beantworten. Also ich stehe hinter jedem unserer Produkte. Die sind alle individuell für sich toll. Viele kann man toll kombinieren. Also wir haben zum Beispiel Linsen und Spätzle. Wir haben eine tolle Schinkenwurst ohne Geschmacksverstärker. Dazu passend einen tollen Balsamico-Honigsenf. Wir haben einen sensationellen Schwarzkirschbalsamico-Essig, in den könnte man sich reinlegen. Jetzt haben wir ganz neu eine Barbecue-Soße aus wilder Pflaume. Also das ist eine Grillsoße, jetzt gerade für den Sommer, der kommt, und fürs Frühjahr. Und jetzt unser allerneuestes Produkt, auch ein Highlight, geschmelzte Zwiebeln. Also die man sonst in der Pfanne mühsam selber macht, die gibt es jetzt auch bei uns aus dem Glas. Also am liebsten würde ich von allem eins mitnehmen.
Das Schöne ist ja, dass du uns einen kleinen Korb zusammengestellt hast, den wir auch in der kommenden Woche verlosen werden. Das heißt, da kann jeder mal mitmachen bei uns auf Instagram und dann etwas von dir und Tal der Liebe probieren. Das war ein schönes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, nochmal ein bisschen was über Tal der Liebe zu erfahren. Ich wünsche dir damit wirklich alles Gute. Ich glaube, es wird, ich glaube, es ist ein Unternehmen, von dem wir noch sehr viel hören werden, und ich bin wirklich gespannt, was da noch so alles kommt.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke,
dass ich hier sein durfte.
Danke.